Phänomene motiviert. Das heißt, wir haben uns vorgestellt oder wir haben gesehen, dass wir in der Natur ganz oft Phänomene haben, wo irgendwas, Teilchen zum Beispiel, eine Teilchenkonzentration oder Wärme von viel nach wenig fließt. Das haben wir, wie gesagt, bei der chemischen Diffusion, wann immer sie irgendwo viele Teilchen haben, irgendwo wenig Teilchen haben und die haben einen gewissen zufälligen Verlauf, also die wackeln alle so ein bisschen, dann ist die Chance höher, dass die Teilchen von den vielen Teilchen zu den wenigen Teilchen wackeln als umgekehrt. Das heißt, wann immer sie ein gewissen zufälliges Gewackel haben auf ihren Teilchen, beobachten sie den Diffusionsprozess, dass Dinge von viel nach wenig wandern. Dasselbe haben sie mit Energie, wenn die Teilchen einfach zufällig wackeln, dann stoßen sich auch eher Teilchen an von dem Bereich, wo die viel wackeln, in den Bereich, wo die wenig wackeln. Das heißt, die übertragen thermische ungeordnete Energie, läuft ebenfalls von viel thermischer Energie zu viel wenig thermischer Energie. Und sie haben genau solche Prozesse, haben sie auch zum Beispiel in der Finanzmathematik, wenn sie an Wahrscheinlichkeiten denken. Wenn ich ihnen sage, sie bekommen von mir 1000 Euro, wenn der Wert der deutschen Aktie nächstes Jahr wieder über 10 Euro steht, dann hängt der Preis, den ihnen dieses Versprechen wert ist, der hängt natürlich davon ab, wie viel die Aktie heute wert ist. Und der hängt aber auch davon ab, wie weit sie noch entfernt sind von dem Zeitpunkt, wo das Ganze dann fällig wird. Also wenn einen Tag davor die Deutsche Bank Aktie bei 3 Euro steht, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie noch innerhalb des einen Tages über die 10 Euro geht. Das heißt, sie haben bis unter 10 Euro ist das Ganze wahrscheinlich sehr wenig wert, über 10 Euro ist das sehr viel wert. Aber dieser Wert, den dieses Finanzderivat hat, der scheint, wenn sie in der Zeit weiter weggehen von dem Auszahlungszeitpunkt, der scheint zu fließen von viel nach wenig. Denn da, wo das Ganze wenig wert ist, wird die Chance ja höher, dass die Deutsche Bank Aktie das doch noch packt, indem sie eben eine längere Zeit noch zur Verfügung haben, bis das Ganze fällig wird. Und aber wenn die Deutsche Bank Aktie heute bei 20 Euro stehen würde, dann gäbe es immerhin noch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die innerhalb von einem Jahr drunter fällt. Das heißt, da, wo sie viel Wert hätten, fließen sie in der Zeit weg von diesem viel Wert hin zu dem wenig Wert. Das heißt, wir beobachten in der Welt ganz oft Prozesse, die von viel nach wenig fließen. Und dieses viel nach wenig Fließen hat uns auf Diffusionsphänomene geführt, konnten wir beschreiben über Bilanzgleichungen dadurch, dass sich eine Größe zeitlich ändert, dass das zusammenhängt mit einer örtlichen Änderung eines Flusses. Also örtliche Änderung eines Flusses heißt, irgendwo fließt viel rein und irgendwo anders fließt zum Beispiel wenig raus. Dann bedeutet das, dass insgesamt mehr drin ist als vorher. Das heißt, da ist irgendwas drin geblieben. Das heißt, es gab eine zeitliche Änderung und einen Zeitpunkt später ist an der Stelle mehr drin, als vorher drin war. Es sei denn, es gibt noch irgendwelche anderen Phänomene, Absorption, dass irgendwelche Dinge vernichtet worden sind oder äußere Quellen, dass ständig von außen was dazu kam. Das Ganze noch zusammen mit einer Konvektion, dass der Fluss nicht nur von viel nach wenig gehen kann, sondern dass natürlich auch einen äußeren Fluss geben kann, dass Dinge einfach durch irgendeiner Geschwindigkeit durchtransportiert werden, gab uns eine allgemeine Diffusionsgleichung. Und in dieser allgemeinen Diffusionsgleichung haben wir gleich ganz viele Typen von partiellen Differentialgleichungen drin gesehen, die sich vor allen Dingen darin mit unterschieden haben, was wir noch an Extrabedingungen annehmen würden, damit die Sache dann eindeutig lösbar wird. Bei der allgemeinen Diffusionsgleichung würden wir annehmen, da ist irgendwo die Zeit ausgezeichnet und der Rand des Gebiets, das wir betrachten. Diffusion geht in alle Richtungen. Das heißt, wir müssen am kompletten Rand wissen, was passiert. Und wir müssen wahrscheinlich am Anfangszeitpunkt wissen, womit wir starten innen drin. Also Anfangswerte zeitlich und Randwerte räumlich werden die kanonischen Zusatzbedingungen, wo man intuitiv annehmen würde, die brauchen wir jetzt für eine Diffusionsgleichung, für die sogenannten parabolischen Gleichungen. Im stationären Zustand, dass sich alles irgendwo eingependelt hat, mit der Zeit nicht mehr ändert, würden wir annehmen, dass der Anfangszeitpunkt egal ist. Das geht nur davon aus, was gab es für Quellen, was gab es für Randwerte. Das heißt, da würden wir annehmen, dass es nur örtliche Randbedingungen gibt. Und wenn der Transportphänomene, wenn die viel, viel stärker sind als die Diffusionsphänomene, dann geht dieser Fluss nicht mehr in alle Richtungen wie bei der Diffusion, sondern der hat eine gewisse Richtung durch den Transport. Dann würden wir annehmen, dass nur ein Teil des Randes wichtig ist, nämlich der Teil, wo der Transport herkommt, dass der wichtig ist für den Zustand, der sich da einpendelt. Und diese drei Typen von Differentialgleichungen ist auch gerade das, was man die parabolischen Differentialgleichungen, voller Diffusionsprozess mit Zeit und Raum, elliptischer Differentialgleichungen, stationärer Prozess, nur noch im Raum und hyperbolische Gleichungen, Transportprozesse, nennen würde. Und für diese drei Prozesse, oder zumindest für die ersten beiden, möchte ich mit Ihnen in der Vorlesung noch besprechen, wie wir die jetzt diskretisieren könnten und vor allen Dingen, wie wir das Ganze machen müssten, damit die Sache am Ende konvergiert. Beginnen wir mit denen, die unseren Randwertproblemen, die wir schon behandelt haben, am ähnlichsten sind. Die Randwertprobleme, die wir schon behandelt haben in dem eindimensionalen Stab, wäre ja gerade eine eindimensionale Version von diesen stationären elliptischen Differentialgleichungen. Also beginnen wir 2,2 mit finiten Differenzen für elliptische Differentialgleichung. Und wir machen das Ganze gleich nur für einen Spezialfall. Wir gucken uns das Ganze an für den Fall, dass der Diffusionskoeffizient gleich 1 ist. Das heißt, dieses Divergenz-Diffusionskoeffizient-Gradient von Teilchenkonzentration, das wird einfach zu Laplace von Teilchenkonzentration. Wenn wir das Ganze U, dann hätten wir also Laplace von U wäre gerade das, was Divergenz-Gradient war. Und wir nehmen an, wir haben keine weitere Konvektion, also wir haben einfach nur Wärmefluss. Wir haben auch keine Absorption, aber was wir noch haben, sind äußere Wärmequellen. Das heißt, wir betrachten die Gleichung Laplace U gleich F und wir hatten die ganze Zeit schon immer drauf rumgeritten, wenn wir die Vorzeichen uns genau angeguckt hatten, wie die aussahen, dann war das so, dass wenn das F so war, dass ein größeres F mehr Wärmequellen in der Bilanzgleichung bedeutet hat, dann waren die Vorzeichen gerade so, dass wir hier minus Laplace U gleich F haben. Ist mathematisch natürlich völlig äquivalent, hat aber den Vorteil, dass die Anschauung jetzt bedeutet, wenn U die Wärme ist, dann hat ein größeres F, würde heißen, hier wären größere Wärmequellen. Und wir würden intuitiv zum Beispiel erwarten, wenn wir größere Wärmequellen anlegen, dass wir dann auch mehr Wärme im Inneren insgesamt haben. Ja, dann das Ganze betrachten wir in Abhängigkeit von X natürlich, für alle X in einem mehrdimensionalen Gebiet, erstmal allgemein im R hoch N, später bei der Diskretisierung werden wir es auf zweidimensionale beschränken. Und dieses Gebiet Omega, wo die Wärme fließen soll, das soll im Folgenden eine offene und beschränkte Menge sein, für das, was wir machen, werden wir über den Rand von Omega keinerlei Regularität annehmen müssen. Das heißt, der Rand von Omega kann beliebig kompliziert sein, können irgendwelche Spitzen sein, ganz viele Oszillationen drin sein. Das ist für das, was wir machen, tatsächlich jetzt erstmal egal. Aber wir nehmen an, dass das Omega beschränkt ist. Also wenn Sie irgendwelche Effekte haben, dass die Wärme unendlich weit wegfließen kann, dann kommen neue Effekte rein. Da müssen Sie irgendwie mit vorgeben, was passiert denn im Unendlichen. Kann aus dem Unendlichen was kommen oder kann ins Unendliche was wegfließen? Das schließen wir alle aus. Alles aus, indem wir sagen, Omega soll beschränkt sein. Dann wäre die erste Frage, was sind überhaupt Lösungskandidaten? Wenn ich eine Gleichung hinschreibe, dann kann ich es damit noch nicht wohl definiert zu sagen, ob etwas eine Lösung der Gleichung ist, sondern ich muss auch sagen, also für welche U's betrachte ich das Ganze überhaupt? Es liegt nahe, hier haben wir Laplace, also zweite Ableitung mit drin stehen. Es liegt nahe, dass das U also zweimal differenzierbar sein muss. Ansonsten macht diese Gleichung hier überhaupt gar keinen Sinn, klassisch gesehen. Wir nehmen noch ein bisschen mehr an. Wir nehmen gleich an, dass diese Wärmequellen F hier, dass die zumindest stetig sind. Und werden dann auch nur Funktionen, jetzt könnte es theoretisch natürlich Lösungen geben, die nicht C2 sind, wo aber diese spezielle Summe der zweiten Ableitung noch stetig ist. Aber das Schließende, das betrachten wir auch nicht. Wir werden also gleich uns nur U's angucken, die C2 sind auf Omega. Das heißt, das wäre der kanonische Raum, in dem wir diese Gleichung betrachten könnten. Wir bräuchten allerdings noch ein bisschen mehr als C2 von Omega. Diese Gleichung hier gilt ja für jeden inneren Punkt in Omega. Da tauchen Ableitungen drin auf. Wenn wir keine inneren Punkte haben, ist nicht klar, was mit der Ableitung gemeint ist, ob wir irgendwie einseitige Ableitungen meinen. Für innere Punkte ist das alles wunderbar. Da können wir uns aus jeder Richtung annähern. Da sind entsprechend alle Ableitungen wohl definiert für eine C2-Funktion. Aber wir würden ja annehmen, intuitiv, dass wir auch noch Randbedingungen brauchen für das U. Also das U beschreibt, stellen Sie sich das Omega zum Beispiel als eine Herdplatte vor, eine zweidimensionale Platte vor, dann nehmen Sie hier den dreidimensionalen Raum. Das F sind die Heizungen, die hier in dem Raum sind, die den Raum irgendwo warm machen, die sind irgendwo eingestellt, wir gehen in den stationären Zustand und am Rand von dem Raum hat das Ganze zum Beispiel Außentemperatur. Stellen wir uns vor, wir sind in so einem Container, draußen ist es kalt, sind es irgendwie genau 0 Grad. Diese 0 Grad sind auch irgendwie so, also wir sind irgendwie im Meer, im 0 Grad kalten Meer, sodass da auch direkt der Austausch stattfindet, der unsere Außenwände alles auf 0 Grad hält, dann wird da wahrscheinlich was anderes rauskommen, als wenn wir im Hochsommer da sind oder das Meer überall die Außentemperatur 100 Grad hat. Das heißt, wir werden noch eine Randtemperatur brauchen von dem U. Und wenn ich nur sage C2 Omega, dann ist gar nicht gesagt, dass ich das U überhaupt auf dem Rand auswerten kann. Denn C2 Omega heißt erstmal nur, in jedem inneren Punkt bin ich zweimal stetig differenzierbar. Aber ich könnte sowas haben wie 1 durch X, was in einem offenen Intervall stetig C unendlich ist, was aber in der Punkt 0, in einem Randpunkt gar keine Auswertung besitzt. Das heißt, damit das auch noch Sinn macht, intuitiv erwarten wir, dass die Lösung durch Vorgabe von U auf dem Rand d Omega eindeutig bestimmt wird. Das werden wir tatsächlich auch noch beweisen mit den Mitteln der Vorlesung. Das heißt, wir betrachten daher nur Funktionen u, die sowohl C2 sind auf Omega, als auch Werte auf dem Rand besitzen und die Werte, die auf dem Rand besitzen, ja zumindest durch stetigen Übergang von den inneren Werten hervorgehen. Das heißt, diese Funktionen sollen sein C2 im Inneren von Omega, in jedem inneren Punkt, zweimal differenzierbar und die Funktion, die dann rauskommt, insgesamt eine stetige Funktion f der inneren Menge Omega. Das würde noch Randsingularitäten zulassen und außerdem soll es sein C von Omega quer und dieses C von Omega quer hatten wir hier immer so definiert, dass es bedeutet, wenn wir sagen C oder C2 von irgendeiner abgeschlossenen Menge, heißt das, wir haben eine Funktion, das Ganze soll eine Funktion sein, die Einschränkung einer stetigen Funktion auf der ganzen Menge r hoch n ist, eingeschränkt auf Omega. Das heißt, das garantiert uns, dass wir stetig auch bis zu den Randpunkten und sogar über die Randpunkte hinaus das Ganze stetig fortsetzen könnten. Das heißt, auf die Art und Weise haben wir wohl definierte Randwerte und es macht Sinn, sowohl diese Gleichung zu betrachten, als auch Randvorgaben zu betrachten. Also betrachte daher nur solche Funktionen als Lösungskandidaten. Von Stern. Und man nennt das die sogenannten klassischen Lösungen und der Begriff suggeriert natürlich schon, dass es auch nicht klassische Lösungen geben wird. Das werden Sie dann in der Theorie partieller, in der Numerik partieller Differentialgleichung im nächsten Semester kennenlernen. Ja, jetzt wäre natürlich die erste Frage, die man sich als Mathematiker dann stellen würde. Jetzt haben wir ja schon irgendwo unser einfaches Problem. Wie sieht es denn aus mit Eindeutigkeit und Existenz der Lösung? Also kann man denn zeigen, wenn ich mir hier irgend so ein f vorgebe, das stetig ist, gibt es dann immer und irgendwas vorgebe, was auf dem Rand passiert? Das könnte ich ja irgendwie, das könnte ich mir ja vorstellen, dass ich das Ganze nachbauen kann physikalisch. Dann würde ich ja annehmen, dass dann auch eine Lösung existiert. Das heißt, ich würde annehmen, zu jedem f, zu jeder Art von Wärmequellen, die ich vorgebe, zu jeder Randvorgabe, gibt es eine Lösung u von Stern, die diese Randvorgabe noch erfüllt. Und es sollte auch genau eine sein. Denn wenn ich es nachbauen kann, kommt genau eine Sache raus bei der Welt. Also wenn das die Welt gut beschreibt, dann sollte es auch eine eindeutige Existenz der Lösung geben. Tatsächlich ist das ungleich schwierig, das auch wirklich zu zeigen. Im Gegensatz zu den gewöhnlichen Differentialgleichungen gibt es sehr wenig, was man klassisch wirklich schön zeigen kann über diese Funktion. Für so einfache Beispiele klappt das tatsächlich noch, wobei das mit der Existenz auch schon die braucht eine Randregularität und sprengt dann auch den Rahmen der Vorlesung. Was ich Ihnen noch zeigen werde, ist die Eindeutigkeit der Lösung. Und wo ich Sie vor allen Dingen darauf vertrösten möchte, ist das nächste Semester mit der Theorie, mit der Numerik partieller Differentialgleichung. Da werden wir nämlich den schwachen Lösungsbegriff kennenlernen, also einen Lösungsbegriff, der den klassischen Lösungsbegriff erweitert auf noch mehr, also noch mehr Funktionen sind dann als Lösung zugelassen. Die sind physikalisch auch sinnvoll, das heißt, das ist tatsächlich auch das, was sich physikalisch ja zumindest in einem idealisierten Limes auch wirklich einstellt. Und in diesem erweiterten Lösungsbegriff ist die Frage nach der Lösbarkeit dann eine relativ einfache Frage. Also wir werden viel Zeit im nächsten Semester damit verbringen, wir werden ein bestimmtes halbe Semester damit verbringen, diesen schwachen Lösungsbegriff sauber einzuführen. Wenn der sauber eingeführt ist, dann wird es eine Sache von ein, zwei Vorlesungen sein, zu zeigen, dass diese Gleichung in einer noch viel allgemeineren Form eindeutige Lösungen besitzen. Und die Numerik wird dann auch einfach folgen aus der Art, wie wir den schwachen Lösungsbegriff definiert haben. Das heißt, Dinge wie die Stabilität zum Beispiel, die hier ein großes Thema sein werden, die werden dann ebenfalls ganz, ganz einfach sein. Das heißt, so ein bisschen sind die letzten Wochen dieser Vorlesung jetzt auch eine Motivation dafür, dass was hier furchtbar schwierig ist, selbst für einfache Beispiele, wird über diesen schwachen Lösungsbegriff sehr, sehr einfach werden, wenn man sich erstmal durch diesen schwachen Lösungsbegriff gekämpft hat. Hier machen wir es noch mit dem klassischen Lösungsbegriff, was wir da zeigen können. Und eine Sache, die wir da zeigen können, ist das sogenannte Maximumsprinzip. Stellen Sie sich vor, wir hätten Winter, machen wir das vielleicht erstmal so rum, wir hätten Winter, außenrum ist alles kalt, der Rand dieses Raumes wird auf 0 Grad gehalten, weil wir durch irgendwie eine Schneedecke bedeckt sind und die hält uns den Rand des Raumes auf wunderbaren 0 Grad. Jetzt stellen wir hier ein paar Heizungen auf in dem Raum und haben entsprechend die Heizung, die wir in dem Raum drin haben. Was wäre dann der kalteste Punkt oder was wäre der kalteste Punkt in diesem Raum? Und da würden Sie sich vorstellen, überall hier im Raum, also im stationären Limes, die Heizungen laufen schon eine ganze Zeit lang, aber draußen ist es halt auch die ganze Zeit 0 Grad. Das heißt, die Heizungen schaffen eine gewisse Menge an Energie rein, die fließt aber immer die ganze Zeit zum Rand und am Rand weg. Der Rand bleibt auf 0 Grad, innen drin an der Heizung hat es dann eben eine gewisse Temperatur. Also die Heizungen sind warm und zum Rand hin wird es dann wahrscheinlich immer kälter. Und es gibt keinen Grund, warum, wenn sich die Dinge ausgeglichen haben, dass wenn sie irgendwie von der Heizung laufen zum Rand hin, dann gibt es keinen Grund, warum es an der Stelle, wenn da keine Heizung zwischen zwischendurch kommt, dann sollte es an dieser nichts an sonstigen Effekten reinkommt, dann wird es zum Rand hin einfach immer kälter werden. Am Rand sind es die 0 Grad, an der Heizung ist es mehr als 0 Grad und dazwischen gibt es keinen Grund, warum es irgendwo mal minus 5 Grad wird. Denn der Punkt irgendwo, wo es minus 5 Grad wäre, der wäre ja näher an der Heizung als der Rand, also warum sollte es da irgendwie noch kälter sein? Das heißt, das Minimum der Temperaturverteilung, wenn Sie einen beheizten Raum haben, wo es am Rand kalt ist und innen drin Heizung stehen, und Ihnen ist es zu heiß, dann wird das Minimum der Temperaturverteilung gerade am Rand sein. Ja, das Ganze nennt man formuliert man typischerweise umgekehrt, das passt dann besser zum Sommer. Jetzt stellen Sie sich das Ganze umgekehrt vor, draußen sind es überall 100 Grad heiß und der Rand wird auf 100 Grad geheizt und wir haben innen drin Klimaanlagen stehen, dann gilt entsprechend mit demselben Argument, es wird an den Klimaanlagen wahrscheinlich am kältesten sein und am Rand des Raumes wird es am heißesten sein. Und das nennt man das sogenannte Maximumsprinzip, Abschnitt 2.2.1. Wenn Sie einen Raum nur abkühlen, dann ist es am wärmsten am Rand. Satz 2.2, das ist dann auch direkt das Maximumsprinzip. Also angenommen, wir haben einen Raum und kühlen den nur ab. Also es sei f eine stetige Funktion in Omega und f von x sei so, dass wir nur kühlen. Also f von x sei kleiner gleich 0. Wir haben nur Klimaanlagen in diesem Raum drinstehen und f von x vielleicht irgendwo keine Klimaanlage, f von x gleich 0 und f von x kleiner 0 heißt, wir nehmen Wärme weg an der Stelle. Erinnern Sie sich an die Formulierung mit der Diffusionsmotivation. Das kam hier ja gerade aus dieser Bilanzgleichung. Änderung der Temperatur war örtliche Änderung des Flusses und zeitliche Änderung der Temperatur gleich örtliche Änderung des Flusses plus minus Wärmequellen. Daher kam dieses f hier. Das heißt, wir nehmen mit dem F die ganze Zeit einfach eine konstante Menge an Wärmeenergie raus aus dem Raum durch die Klimaanlagen. Das machen wir hier. Und dann nehmen wir an, dass wir so eine Lösung hier hätten von Stern. Also Existenzfrage sei weiterhin ungeklärt, aber angenommen, es gäbe eine Lösung davon, was man tatsächlich noch zeigen kann, wenn das Omega zumindest nicht zu wild ist. Also sei F eine stetige Funktion, F von x kleiner gleich 0 und U sei eine Funktion C2 Omega geschnitten C Omega quer, also C2 im Innern, stetig bis über den Rand hinweg. Das erfülle unsere Gleichung minus Laplace U gleich F von x, was ja entsprechend kleiner gleich 0 ist, für alle x in Omega. Dann steckt dahinter die stationäre Wärmeverteilung von einem Raum mit nur Klimaanlagen drin. Und egal wie warm dann der Rand ist, die Klimaanlagen nehmen einfach ständig irgendwie ein bisschen wärmer raus. Egal wie warm da der Rand ist, das Maximum dieser Temperatur wird am Rand angenommen, denn innen drin wird nur gekühlt. Dann nimmt U sein Maximum auf d Omega an. Und wenn wir sagen, das nimmt sein Maximum auf d Omega an, es muss nicht unbedingt eindeutig sein, dieses Maximum. Stellen Sie sich vor, Sie machen einfach f gleich 0, alle Klimaanlagen sind aus, der Rand des Raumes wird irgendwie auf 40 Grad, das wird es heute hoffentlich nicht, gehalten und Sie überlassen diesen Raum eine Zeit lang sich selber, dann wird sich hier im Raum als Gleichgewichtstemperatur einfach überall 40 Grad einstellen. Das heißt, das Maximum sind 40 Grad und das Maximum wird überall angenommen. Das soll mit eingeschlossen sein in dieser Formulierung, dann wird das Maximum nämlich auch auf dem Rand angenommen. Das heißt, wenn wir sagen, es nimmt sein Maximum auf d Omega an, dann meinen wir damit, das heißt mindestens ein globales Maximum von U liegt auf d Omega. Also mit Maximum meinen wir immer global, wenn Sie bei uns die Optimierung gehört haben, da haben wir oft lokale Maxima nur gesucht. Wir meinen Maximum hier immer im globalen Sinne. An dem Punkt ist es wärmer als überall sonst in Omega. Und mindestens ein solcher Punkt, wo es wärmer ist als überall sonst in Omega, mindestens ein solcher Punkt liegt auf dem Rand. Ja, beweisen wir das Ganze. Also es ist physikalisch, ist das irgendwo anschaulich und tatsächlich wird uns das helfen, wenn Sie zurückdenken an diesen Stab und was wir da gemacht haben mit den Randwertproblemen, da war das große, also da war der Ansatz war ein sehr einfacher, einfach finite Differenzen statt Ableitung, das können wir hier natürlich genauso machen. Zweite Ableitung bezüglich Ortskoordinaten, nehmen wir halt finite Differenzen in die Richtung. Konsistenz wird wieder einfach sein, einfach Taylor-Entwicklung. Die große Frage wird wieder die Stabilität sein, genau wie bei den Randwertproblemen. Und da hatten wir diesen Trick gemacht, eine Lösung zu konstruieren, die so eine ähnliche Differentialgleichung mit größer gleich 1 löst. Daraus folgte dann, dass die Diskretisierung von Auswertungspunkten größer gleich 1 löst. Und daraus haben wir dann mit einer Monotonie von LH hoch minus 1 gemacht, dass LH hoch minus 1 von diesem Ding entsprechend größer gleich 1 ist. Und dieses LH hoch minus 1 von diesem Ding größer gleich LH hoch minus 1 von der lustigen 1 ist. Und LH hoch minus 1 von der lustigen 1 war gerade das, was wir war gerade die Unendlichnorm von LH hoch minus 1, was wir für die Stabilität abschätzen mussten. Das heißt, wenn wir so eine Monotonie hatten von der Inverse des diskretisierten Differentialoperators, das war was, was uns geholfen hat. Und das ist gerade das, was wir hier erstmal für den ursprünglichen Differentialoperator damit zeigen werden. Denn hieraus wird am Ende auch folgen, dass mehr Wärmequellen mehr Hitze machen. Und das heißt dann auch für die Lösung heißt das, wenn wir ein größeres F reinstecken, kommt ein größeres U raus. Und wenn wir das haben, haben wir die Chance auch beim diskretisierten Lösung, dass ein größeres F auch für die diskretisierte Lösung heißt, es kommt ein größeres U raus. Also deswegen machen wir das Ganze und anschaulich scheint das ja erstmal klar zu sein. Drehen wir die Klimaanlagen, also haben wir nur Klimaanlagen in dem Raum, ist es am Rand am wärmsten. Umgekehrt haben wir nur Heizung im Raum, ist es am Rand am kältesten. Mathematisch trivial ist der Satz, wenn Sie hier F von x echt kleiner als 0 annehmen. Machen wir das zuerst, Teil 1. Betrachte zunächst, das wird uns danach auch helfen. Betrachte zunächst f von x echt kleiner als 0 für alle x in Omega. Nun, angenommen, Sie haben nämlich ein Maximum, was im Inneren liegt. Dann wissen Sie aus der Differentialrechnung, ein Maximum hat, wenn es ein innerer Punkt ist, also drumherum, also alles ableitbar ist, dann wissen Sie, am Maximum ist der Gradient gleich 0. Also in jede Koordinatenrichtung haben Sie eine waagrechte Tangente an dem Maximum. Und Sie wissen außerdem, in jede Koordinatenrichtung, in die Sie reingehen, ist das Maximum so, dass die Funktion rechts gekrümmt ist. Rechts gekrümmt heißt Steigung nimmt ab. Das heißt, die zweite Ableitung an dem Maximum ist immer kleiner gleich 0. Also angenommen, wir hätten ein inneres Maximum. Es existiert ein inneres Maximum, schreiben wir es gleich aus, ein Y in Omega mit U von Y größer gleich U von X für alle X in ganz Omega. Ja. Also ein inneres Maximum. Nun, dann wissen wir, an der Stelle muss das x ist ein n-dimensionaler Vektor. Wir sind hier in diesem Raum Omega drin. Das heißt, in jede Koordinatenrichtung muss die partielle Ableitung von dem u gleich 0 sein und die zweite partielle Ableitung, die muss kleiner gleich 0 sein, rechts gekrümmt. Dann wissen wir also, die Ableitung von u in die i-te Koordinatenrichtung, machen wir es gleich. Das mit einmal abgeleitet brauchen wir gar nicht, dass das gleich 0 ist. Machen wir es gleich die zweite Ableitung davon an der Stelle y. Die müsste sein kleiner gleich 0. Denn wenn Sie das u einschränken, da brauchen wir eigentlich noch nicht mal mehrdimensionale Differentialrechnung für. Und wenn Sie das u einschränken auf die eine Koordinatenrichtung und Sie sind insgesamt Maximum, sind Sie auch in der einen Koordinatenrichtung Maximum. Also ist die eindimensionale Ableitung davon, muss entsprechend so sein, dass die Funktion rechts gekrümmt ist, zweite Ableitung kleiner gleich 0. Naja, und die Dinger summieren wir ja auf bei minus Laplace. Und minus Laplace von U ist ja gerade die Summe dieser Dinger, i gleich 1 bis n d Quadrat U nach dxi Quadrat mit dem Minus noch davor. Und wenn die alle kleiner gleich 0 sind, ist das hier größer gleich 0. Das heißt, an einem inneren Maximum muss minus Laplace U größer gleich 0 sein. Wenn wir irgendwo ein inneres Maximum hätten, dann kann es nicht sein, dass an der Stelle auch gekühlt wurde. Und das widerspricht der Sache, wenn das f von x echt kleiner ist als 0. Das widerspricht noch nicht der Sache, wenn das f von x kleiner gleich 0 ist. Aber wir haben sogar ein bisschen mehr gezeigt. Wir hätten beim Teil 1, hätten wir jetzt also eigentlich, was wir hier erstmal gezeigt haben, ist, daraus folgt, es gibt kein inneres Maximum. Und das noch zu Ende. In diesem Fall, und das ist aber ja eine stetige Funktion auf Omega quer, also irgendwo muss die Maximum haben. Maximum Omega war beschränkt, Omega quer ist entsprechend abgeschränkt und abgeschlossen, ist kompakt, stetige Funktion darauf muss ein Maximum haben. Irgendwo muss es ein Maximum geben, wenn das Ding nicht im Innern liegen kann, muss es am Rand liegen. Also U ist C Omega quer, daraus folgt, es existiert ein Maximum, daraus folgt mindestens eins, oder hier sogar alle Maxima, mindestens ein Maximum liegt auf B. Omega. Also in dem Fall haben wir sogar ein bisschen mehr gezeigt als behauptet. Wir haben nämlich nicht nur gezeigt, es gibt ein globales Maximum auf dem Rand, sondern wir haben auch gezeigt, außerhalb des Randes gibt es gar kein globales Maximum. Wenn wir überall abkühlen, dann ist es wirklich im Innern überall kälter als am Rand. Macht ja auch Sinn. Wie ist es jetzt, wenn wir vielleicht in einem Teil des Bereiches nicht abkühlen, also wenn das f von x nur kleiner gleich 0 ist? Das Ganze lösen wir dadurch, also anschaulich sollte es auch dann immer noch am Rand am wärmsten sein, also unter Umständen ist, wenn wir nirgendwo kühlen, halt überall die gleiche Temperatur, aber zumindest auch am Rand sollte es am wärmsten sein. Wie machen wir das? Also Fall 2, das, was wir eigentlich behauptet haben, jetzt sei unser f von x kleiner gleich 0 für alle x in Omega und nicht mehr echt kleiner als 0. Ja. Angenommen, die Behauptung gilt nicht. Also angenommen, es gibt irgendwo ein Maximum, es gibt kein Maximum auf dem Rand. Das heißt, das Gegenteil davon wäre, es gibt ein inneres Maximum, sondern es gibt ein inneres Maximum. Also wenn das Maximum nicht auf dem Rand liegt, muss es ein inneres Maximum geben. Aber mehr noch, es muss ein inneres Maximum geben und auf dem Rand liegt kein Maximum. Das heißt, dieses innere Maximum ist größer als alles andere, größer gleich allem anderen und echt größer allem, was auf dem Rand passiert. Also angenommen, es liegt kein Maximum auf dem Rand von Omega, dann bedeutet das, es gibt ein inneres Maximum, also es gibt einen Punkt Y in Omega, der ist Maximum, also U von Y größer gleich U von X für alle x in Omega, das Ding ist ein inneres Maximum und noch mehr. Wir haben ja angenommen, es kann auch nicht irgendwo noch einen Punkt geben auf der Omega, der genauso groß ist wie das u von y, weil sonst wäre der ja ein Maximum, das auf dem Rand liegt. Das heißt, außerdem muss gelten, u von y ist echt größer u von x für alle x in d Omega. Also wenn wir annehmen, es gibt kein Maximum auf dem Rand, dann kann es durchaus viele Maxima im Innern geben, aber mindestens ein Ding im Innern muss Maximum sein und größer als alles, was auf dem Rand liegt. So, das heißt, wir haben hier also unser Gebiet Omega und wir haben hier einen Punkt Y und in diesem Punkt Y ist das U größer als alles, was auf dem Rand liegt. Außerdem wissen wir, wenn dieses doofe f, was wir hier haben, wenn das echt kleiner wäre als 0, also wenn das nicht gleich 0 sein dürfte, sondern wenn das überall zumindest ein ganz, ganz bisschen kleiner wäre als 0, dann wären wir fertig, dann könnten wir Teil 1 benutzen. Und was wir deswegen jetzt machen ist, wir nehmen uns das u und wir ändern das u ein bisschen ab mit einer Funktion, wo wir Laplace von der Funktion kennen, damit diese leichte Abänderung von dem u das mit dem f von x echt kleiner als 0 erfüllt. Das heißt, wir addieren auf das u eine ganz kleine Störung drauf, die minus Laplace u gleich was Negatives erfüllt, was ganz, ganz Kleines Negatives. Das heißt, eine ganz, ganz kleine Störung würde uns schon reichen, um dieses gleich Null hier auf ein echt kleiner Null zu drücken. Und diese ganz, ganz kleine Änderung, die wir drauf addieren, die wählen wir so klein, dass sie zwischen dem Wert von u von y und dem Wert von u hier auf dem Rand liegt. Das heißt, auf die Art und Weise könnten wir die Funktion so stören, dass das Maximum immer noch nicht auf dem Rand liegen kann, weil wir haben ja den Unterschied nicht überbrückt zwischen u von y und dem Rand. Das heißt, dass die Randwerte können es immer noch nicht schaffen, größer zu werden als das u von y. Auf dem Rand kann dann immer noch kein Maximum liegen. Und es ist aber so, dass wir das f damit auf ein echt kleiner Null, nämlich auf irgendein minus Epsilon, gedrückt haben. Das heißt, wir widersprechen in dem Fall Teil 1i. Und auf die Art und Weise wäre die Behauptung dann gezeigt. Also was wir machen ist jetzt, wir definieren uns eine Funktion, die soll so sein, dass wir wissen, was Laplace von der Funktion ist. Laplace von der Funktion sind zweite Ableitung auf addiert. Und ein ganz naheliegender Kandidat ist, eine Funktion zu nehmen, wo die zweite Ableitung einfach was Konstantes ist. Also wir nehmen uns eine Funktion, die konstant ist, zum Beispiel. Da wüssten wir was das ist. Und tatsächlich nimmt man gerne noch eine etwas andere Funktion, nämlich noch eine Funktion, wo ich dann auch über die Werte sehr viel weiß. Also ich könnte sowas nehmen wie die Funktion x², wenn wir im Eindimensionalen wären, dann wäre die zweite Ableitung davon einfach 2. Da weiß ich was über die zweite Ableitung. Im Mehrdimensionalen könnte ich zum Beispiel nehmen, da würde ich zweimal ableiten nach jeder Koordinatenrichtung, da könnte ich zum Beispiel nehmen x1 zum Quadrat, also erste Koordinate zum Quadrat, dann wäre Laplace davon auch einfach gleich 2. Ich könnte aber aber auch neben x2 zum Quadrat oder x3 zum Quadrat. Und was sich oft anbietet, weil man das einfach anschaulich sehr unter Kontrolle hat, ist, wir nehmen uns eine Funktion h von x gleich, ich schreibe es vielleicht so hin und wisch dann drin rum. Also das Erste, was uns einfallen könnte, wäre, wir nehmen uns eine Funktion h von x gleich xi zum Quadrat. Die hat nämlich den Vorteil, dass wir Laplace von h kennen. Dann wäre Laplace von h wäre nämlich gerade gleich 2. Das heißt, das ist eine Funktion, die ist so einfach, dass wir Laplace davon kennen. Jetzt möchte ich die Funktion aber gerne so haben. Ja, also die Funktion möchte ich hier jetzt irgendwie drauf addieren und ich möchte gern haben, dass das drauf addieren nichts daran ändert, dass das Maximum nicht am Rand ist. Das heißt, es wäre gut, wenn ich weiß, was die Funktion irgendwie am Rand macht und was die in y macht. Und der Trick wäre hier als erstes nicht nur xi zum Quadrat zu nehmen, sondern was ich mache, ist, ich nehme auch noch plus x2 zum Quadrat, plus x3 zum Quadrat und so weiter. Das heißt, was ich nehme ist, ich nehme die Norm von x zum Quadrat. Das ist nämlich was, über das ich sehr viel Anschauung habe. Und dann habe ich hier x1 Quadrat plus x2 Quadrat plus x3 Quadrat und so weiter. Das heißt, Laplace h gibt dann einfach 2 mal n. Das ist wunderbar. Da weiß ich also, da habe ich viel Anschauung und weiß auch, was Laplace davon ist. Und dann verschiebe ich mir das Ding noch so, dass wenn ich das drauf addiere, ich in y nichts ändere. Ich nehme die Norm von x minus y zum Quadrat. Das wäre also die Summe alle Koordinatenrichtung xi minus y, i zum Quadrat, entsprechend abgeleitet, jeden Summanden zweimal ab, also alles zweimal abgeleitet nach jedem xi, gibt jedes Mal 2, insgesamt n mal, also Laplace von h ist 2 mal n. Und das Schöne ist, ich weiß, diese Funktion, wenn ich die drauf addiere, ändert die mir den Wert an der Stelle y überhaupt nicht. Und ich weiß aber, was Laplace davon macht. Also was ich jetzt nehme ist, ich definiere mir damit w von x, noch ein bisschen Platz, w von x als u von x plus minus h von x, mit der Idee, dass ich mir mit diesem h mein u ein bisschen abändere und dieses Abändern nichts dran, das nicht ausreichen soll, um das Maximum auf den Rand zu kriegen und aber mir meine rechte Seite, mein f, auf echt kleiner 0 drücken soll. Also schauen wir erstmal nach dem Vorzeichen, dann ist Laplace w wäre ja dann Laplace u plus minus Laplace h. Laplace h sind 2n. Ich weiß, mein f von x ist kleiner gleich 0. Was mich interessiert, ist ja immer minus Laplace von der Funktion. Das ist also minus Laplace u plus minus minus plus Laplace h. Und wir sehen, wenn das Laplace h was Positives ist, dann würde mir das die Sache runterdrücken. Das heißt, was ich nehme, ist hier u plus h. Entsprechend habe ich hier dann minus Laplace u minus Laplace h. Und wir wissen, dass minus Laplace u, das ist gleich f. Hier haben wir 2n. Und wenn das f schon kleiner gleich 0 ist, das 2n ist nochmal was, was echt kleiner ist als 0, dann ist das also kleiner als 0 für alle x in Omega. Das heißt, unser Teil 1 sagt uns, w von x, w nimmt Maximum auf dem Rand an. Und die Idee wäre jetzt, wir nehmen nicht dieses volle h, was wir haben, sondern wir nehmen so wenig h. Das Ganze gilt auch noch, wenn ich hier nicht das volle h nehme, sondern irgendein ganz kleines bisschen mal h, also irgendein ganz kleines Delta mal h nehme, dann habe ich hier Delta mal h minus Delta mal 2n, egal wie klein das Delta ist. Wir haben trotzdem immer noch, dass es hier echt kleiner ist als 0. Das heißt, egal wie wenig h wir drauf addiert haben, dieses w muss sein Maximum auf dem Rand annehmen. Und jetzt wäre die Idee, die Hoffnung, dass wir an der Stelle so wenig Delta nehmen können, dass das Maximum aber nicht auf dem Rand ist von diesem w. Also was machen wir? Wir wissen, unser u ist auf dem Rand echt kleiner als in diesem Punkt y. Der Rand ist eine kompakte Menge, das heißt, irgendwo auf dem Rand ist es am größten. Und da, wo es am Rand am größten ist, minus dem von u von y, so viel Platz haben wir bei der Abänderung. Wenn wir weniger als das abändern, dann kann das Maximum nicht bis dahin kommen, weil dann y haben wir gar nicht abgeändert mit der Funktion w. Wenn wir so wenig drauf addieren, dass wir am Rand nicht über das u von y kommen, dann können wir vielleicht im Inneren irgendwas abgeändert haben und haben ein neues Maximum, aber wir sind auf jeden Fall nicht größer als das u von y, haben also auf jeden Fall kein Maximum auf dem Rand. Also wir wissen, unser u nimmt max. Also u von d Omega besitzt Maximum, also u nimmt max auf d Omega an. Außerdem wissen wir, weil das u eine stetige Funktion ist auf dem Rand, außerdem wissen wir, dass h ist ebenfalls eine stetige Funktion auf der kompakten Menge d Omega. Das heißt, auch das h nimmt Maximum auf d Omega an. Alles, was ich jetzt also machen muss, ist mein Delta so zu wählen, dass ja, die Werte zwischen, also um so viel wie mein h das Maximum annimmt, um so viel wird das u höchstens erhöht und dieses um so viel wird das u höchstens erhöht, darf nicht ausreichen, um den Sprung auf y zu schaffen. Also gucken wir, was wir dafür brauchen. Wir haben hier w nimmt sein Maximum auf dem Rand an. Aber das kann nicht sein, denn das w auf dem Rand, also das Maximum von w von x über den Rand x in d Omega, das wäre ja gerade, wenn wir diese Geschichte hier haben, kleiner gleich dem Maximum x in d Omega von u von x plus Delta mal dem Maximum von h von x, x in d Omega, die nehmen ja auch beide ihr Maximum wirklich an. Und jetzt hätte ich gerne, dass das, was da rauskommt, echt kleiner ist als u von y, denn u von y ist dasselbe wie w von y, weil wir an der Stelle das Ganze nicht abgeändert haben. Also wenn ich das Delta so wähle, dass dieser Schritt hier stimmt, dann habe ich gezeigt, mein w nimmt sein Maximum nicht auf dem Rand an und habe entsprechend den Widerspruch zu dieser Folgerung auf 1 klein i. Also die Frage ist, wie klein muss mein Delta sein, damit das Maximum von w auf dem Rand es nicht schafft, an diesen Wert in y dran zu kommen? Na, dann rechnen wir es halt einfach aus. Was wir machen müssen, ist, das Delta so zu wählen, dass dieser Ausdruck hier echt kleiner ist als u von y. Wir lösen das Ganze nach Delta auf. Also muss das Delta sein, wähle Delta, müsste kleiner sein als, was haben wir dann da, u von y minus das Maximum über u von x, x in d Omega geteilt durch das Maximum x in d Omega über h von x. Dabei haben wir über diesen Ausdruck hier geteilt, der ist aber zum Glück immer positiv. Das heißt, das ändert uns nichts an dem kleinen Gleichzeichen. Das heißt, sobald das Delta kleiner ist als dieser Ausdruck hier, ist alles gut. Also definieren wir uns das Delta als die Hälfte von diesem Ausdruck hier. Dann haben wir etwas, prüfen wir es nochmal nach. U von y war größer als das Maximum über den Rand. Das hier ist positiv. Dann haben wir tatsächlich ein positives Delta gefunden, für das diese ganze Geschichte hier gilt. Und wir am Ende das Maximum nur so viel abgeändert haben, dass wir immer noch ein Maximum nicht auf dem Rand haben. Sie haben eine Frage? Ich schreibe es immer drunter. Ich nehme das Maximum alle x in d Omega. Ja. Wo meinen Sie? Hier? Ah, ja, das, da haben Sie recht, das ist, das widerspricht. Ja, danke. Weil wir haben die ist nicht eindeutig, die Formulierung. Wenn ich sage, u nimmt Maximum auf der Omega an, ist nicht klar, ob ich damit meine, das Maximum über ganz Omega wird auf dem Rand angenommen, so wie ich es in der Aussage des Satzes meinte, oder ob ich meine, ich betrachte das u auch nur da drauf. Und da wir es vorher in dem anderen Sinne gemeint hatten, dass wir mit, was wir mit das heißt dazu geschrieben haben, sollten wir es hier nicht in dem anderen Sinne gebrauchen. Genau, also u d Omega ist hier gemeint, nimmt das Maximum an. Also das Supremum u von x, x in d Omega, das ist gleich u an einer Stelle, ist gleich dem Maximum über x in d Omega. Haben Sie recht. Ja, also anschaulich gesagt, wir ändern die Funktion einfach so viel ab, dass das Maximum, dass wir das so viel, wie wir es auf dem Rand abgeändert haben, nicht reicht, um das U von Y zu übertreffen. Und das heißt, der Rand kann kein neues Maximum geworden sein. Und dieses bisschen Abändern reicht aber, um uns die rechte Seite auf kleiner als 0 zu bringen. Und dementsprechend kann die Sache nicht sein, wir widersprechen dem 1i. Ja, also das heißt, die physikalische Anschauung, die stimmt. Es ist tatsächlich so, wenn wir überall Klimaanlagen aufstellen in einem Raum mit irgendeinem warmen Rand, dann ist es am wärmsten am Rand. Daraus können wir eine ganze Menge an Folgerungen, die machen wir noch vor der Pause, zumindest die trivialen Folgerungen daraus. Daraus gibt es eine ganze Menge an Folgerungen. Also das Ganze sieht, ja, intuitiv ist das sehr klar. Der Beweis 2i ist nicht ganz, also den braucht man diesen Trick mit dem Abändern, aber ist ansonsten auch nicht besonders schwer. Und das alleine gibt einem schon einen ganzen Haufen an wirklich tollen Folgerungen über das Problem. Satz 2, 3, stellen wir ein paar davon zusammen. Wie üblich sei unser f die rechte Seite von allen Problemen, die wir jetzt hinschreiben, sei immer eine stetige Funktion auf Omega. Ja, zuerst könnten wir das Beispiel, ich bin ja damit sogar gestartet, könnten wir auch im Winter bringen. Also wir könnten auch sagen, wenn es außen kalt ist und wir stellen innen Heizung auf, wo ist es dann am kältesten, eben auch auf dem Rand. Also angenommen, dass f ist größer gleich 0 und u wäre eine Lösung, c2 Omega geschnitten, c Omega quer. Das erfülle minus Laplace u gleich f in Omega, dann nimmt u sein Minimum auf d Omega an. Also wir haben immer, wenn wir dieses Maximumsprinzip haben, haben wir einfach durch Tausch der Vorzeichen, haben wir auch einen, also wenn wir Maximumsprinzip haben, haben wir immer auch ein Minimumsprinzip. Nun, wir können weitermachen. Also das, wir sehen den Beweis direkt. Ich zögere gerade, doch ich mache Ihnen den Beweis direkt schon. Wir machen nur A bis D hier vor der Pause, den Rest machen wir nach der Pause. Und die sind so einfach, dass wir es direkt in dem Moment, wo man es hinschreibt, überlegt man sich schon, warum kann das Ganze gelten. Dann haben wir auch schon den Beweis. Also warum gilt das Ganze? Angenommen, Sie haben das hier und Sie hätten ein f, was größer gleich 0 ist, die Wärmequellen. Nun, die Gleichung ist ja linear. Das heißt, Sie definieren sich einen v als v gleich minus u. Und wenn minus Laplace u gleich einem f ist, was größer gleich 0 ist, dann erfüllt entsprechend minus u die Gleichung. Minus Laplace von minus u ist gleich minus f, was etwas ist, was kleiner gleich 0. Das heißt, minus u ist so, dass die minus u die Voraussetzungen vom Maximumsprinzip erfüllt. Das heißt, minus u nimmt sein Maximum auf dem Rand an. Und wenn minus u sein Maximum auf dem Rand annimmt, dann muss u sein Minimum auf dem Rand annehmen. Also Beweis von A, Wende, Maximumsprinzip auf minus u an und schon sind wir fertig. Also haben wir Maximumsprinzip, so haben wir immer ein Minimumsprinzip. Wir haben noch mehr. Teil B. Angenommen, wir hätten zwei Räume, zwei Wärmeverteilungen, UV, beide C2 Omega und C Omega quer, stetig bis über den Rand hinweg. Und die wären so, dass, also es ist der gleiche, ein gleich großer Raum, gleiches Omega für beide. In dem einen Raum habe ich weniger Heizung stehen als in dem anderen Raum. Minus Laplace U ist kleiner gleich minus Laplace V. Und am Rand von dem einen Raum U auf D Omega soll es kälter sein als auf dem Rand von dem anderen Raum für alle x in d Omega. Naja, dann wird es in dem ersten Raum, wenn ich ihn weniger heize als den anderen Raum, beim ersten Raum ist es draußen kälter als beim anderen Raum, also es ist draußen kälter und ich heiz weniger, dann wird es wahrscheinlich, dann werden die Leute da drin wohl mehr frieren. Also dann gilt u von x kleiner gleich v von x für alle x in Omega. Das heißt, wir haben eine Monotonie. Wenn wir gleichzeitig die rechte Seite unserer Gleichung verkleinern und die Randwerte verkleinern, also wenn wir weniger heizen und den außen kälter machen, dann geht die Temperatur im Raum runter. Und diese Monotonie war gerade das, was uns die Stabilität gebracht hatte bei dem eindimensionalen Problem. Denn das war ja gerade mehr Wärmequellen, gibt uns mehr Hitze innen drin. Und das war gerade das, was dann für diese diskretisierte Gleichung bedeutete, dieses LH hoch minus 1 angewendet auf einen Vektor mit größeren Wärmequellen, gibt uns eine größere Wärmeauswertung im Inneren. Und das hing gerade zusammen mit diesem LH hoch minus 1, hat nur nicht negative Einträge. Und dieser Monotonie, wenn wir es auf die lustige 1 anwenden, was uns am Ende die Stabilität gebracht hat. Die haben wir hier auch. Und die folgt ebenfalls trivialerweise aus dem Maximumsprinzip. Was Sie machen müssen, ist das Maximumsprinzip anzuwenden, ja so, dass Sie irgendwas da stehen haben mit minus Laplace u kleiner gleich 0. Also wenden Sie das Ganze einfach an, das Maximumsprinzip auf u minus v. Wenn Sie hier u minus v nehmen, dann haben Sie minus Laplace von u minus v ist kleiner gleich 0, also minus Laplace u minus v ist irgendeine Funktion, eine stetige Funktion, die Dinger sind ja C2, also minus Laplace u minus v ist irgendein f, was kleiner gleich 0 ist. Das heißt, u minus v ist etwas, was nur durch Abkühlung erreicht wurde, nur durch Klimaanlagen erreicht wurden. Das heißt, das u minus v nimmt sein Maximum auf dem Rand an. Und wenn u minus v sein Maximum auf dem Rand annimmt. Sie wissen aber aus dieser Geschichte hier, u minus v ist kleiner gleich 0 auf dem Rand. Ist das Maximum auf dem Rand, heißt das Maximum ist 0. Das heißt, u minus v ist überall kleiner gleich sein Maximum gleich 0. Also b minus Laplace von u minus v ist kleiner gleich 0 und u minus v auf dem Rand ist gleich 0. Das heißt, aus dem Maximumsprinzip folgt, das Ding hier nimmt sein Maximum auf dem Rand an. Am Rand ist es gleich 0. Also muss u von x minus v von x kleiner gleich 0 sein für alle x in Omega am Rand sowieso. Und das bedeutet u kleiner gleich v von x, gerade das, was behauptet wurde. Das heißt, aus diesem Maximumsprinzip folgt für das kontinuierliche Problem die Monotonie, die wir schon irgendwie so am Horizont gerne hätten für die Stabilität später, für die finiten Differenzenverfahren. Ja, es gilt noch mehr. Mit diesem Maximumsprinzip folgt nämlich sofort auch die Eindeutigkeit unseres Problems. Wir haben immer noch nicht die Existenz der Lösung, die bleibe ich Ihnen auch komplett schuldig in dieser Vorlesung. In der schöneren Variante dann im nächsten Semester liefern wir die nach. Aber zumindest die Eindeutigkeit der Lösung, die kriegen wir hier raus. Also u identisch 0 ist die einzige Lösung. Eindeutigkeit reicht es offensichtlich, dass wir das Ganze mit gleich 0 betrachten. Es ist eine lineare Gleichung. Wenn Sie minus Laplace u gleich f haben mit irgendeiner Randvorgabe und Sie hätten ein v, was dieselbe Geschichte erfüllt, dann würde die Differenz davon minus Laplace von der Differenz gleich 0 sein mit Randvorgabe 0. Das heißt, alles, was wir zeigen müssen, ist, dass wenn wir 0 heizen, wenn es außenrum 0 Temperatur hat und wir 0 heizen, dass dann auch nur die 0 Temperatur im Raum rauskommen kann. Dann haben wir die Eindeutigkeit gezeigt. Also u identisch 0 ist die einzige Funktion, sollten wir dann noch nicht u nennen, also schreiben wir die Nullfunktion, ist die einzige Lösung u in C2 Omega geschnitten C Omega quer mit minus Laplace u gleich 0 und u d Omega gleich 0. Und das heißt also, eine Lösung u in C2 Omega geschnitten C Omega quer von minus Laplace u gleich f, die ist immer eindeutig bestimmt durch f und u auf d Omega. Eindeutig bestimmt. Und ich schreibe Ihnen zur Sicherheit dazu, also die Lösung ist eindeutig bestimmt, damit meinen wir, wenn sie existiert. Also wir haben immer noch nichts gesagt darüber, wann das überhaupt lösbar ist. Aber wir reden auch offensichtlich nicht über die leere Menge, denn Sie könnten sich ja immer eine C2-Funktion nehmen, minus Laplace davon ausrechnen. Und wenn Sie das F vorgeben, dann hätten Sie, dann wäre das U, mit dem Sie gestartet sind, eine Lösung dafür. Also es gibt zumindest mal sehr, sehr viele Fs, nämlich alles, was da rauskommt, indem Sie C2-Funktionen zweimal ableiten, immer nach der gleichen Variable und aufsummieren. Also es gibt schon mal sehr, sehr viele Fs, für die das wirklich lösbar ist, und sehr, sehr viele Randwerte, für die das wirklich lösbar ist. Also wir reden nicht über die leere Menge. Und hiermit haben wir auf jeden Fall schon mal raus, dass wenn es eine Lösung gibt, dann ist die Lösung eindeutig. Mehr als eine Lösung kann es nicht geben. Ja, warum ist das der Fall? Nun, das sehen wir aber auch direkt. Das folgt zum Beispiel direkt aus B. Dann nehmen Sie sich die Nullfunktion. Dann erfüllt die Nullfunktion sicherlich, dass minus Laplace u ist kleiner gleich 0 und u ist kleiner gleich 0. Das heißt also, u muss kleiner gleich 0 sein, indem Sie es mit der Nullfunktion vergleichen. Und dann vergleichen Sie es nochmal umgekehrt mit v gleich u und u gleich der Nullfunktion. Dann wissen Sie auch, minus Laplace u ist auch größer gleich 0 und u ist auch größer gleich 0 auf dem Rand. Das heißt, u muss auch größer gleich 0 im Inneren sein. Also c folgt aus b, da minus Laplace u sowohl größer gleich 0 ist und u auf dem Rand größer gleich 0 ist und minus Laplace u aber auch kleiner gleich 0 ist und u kleiner gleich 0 ist, und dann folgt hieraus, u ist überall im Innern größer gleich 0, hieraus folgt, u ist überall im Innern kleiner gleich 0, und dann wissen wir also insgesamt, u muss identisch 0 sein. Ja, und den letzten Teil, der ebenfalls noch eine triviale Folgerung aus der ganzen Geschichte ist. Wir haben nicht nur die Eindeutigkeit der Lösung, sondern wir haben noch ein bisschen mehr. Wir haben nämlich sogar auch eine stetige Abhängigkeit der Lösung. Also wie gesagt, wir haben immer noch die Existenz nicht gezeigt, aber wenn wir nur solche Fs wählen, dass Lösungen dazu existieren, dann ist es auch tatsächlich so, wenn wir uns ein F nehmen und stellen nur solche Randwerte ein, dass eine Lösung dazu existieren, dann hängen die Lösungen auch stetig von den Randwerten ab. Auch das ist physikalisch sehr, sehr naheliegend, wenn es draußen ein bisschen wärmer wird und Sie lassen ansonsten die Klimaanlagen, die Heizungen alle auf gleich viel aufgedreht hier im Innern, dann sollte es auch hier im Innern des Raums nur ein bisschen wärmer werden. Und Sie würden nicht erwarten, dass es draußen 1 Grad wärmer ist und dann wird es in diesem Raum hier im stationären Limes auf einmal 100 Grad kälter und wir erfrieren alle. Ich habe schlecht Platz gelassen, von daher würde ich Ihnen Teil D, der Beweis, den kriege ich hier noch reingequetscht, aber die Aussage von D, da gehe ich an die Nebentafel für. Also Teil D, angenommen, wir haben zwei Lösungen zu verschiedenen Randwerten. Also angenommen, wir haben zwei Lösungen, U1, U2 in C2 Omega geschnitten, C Omega quer. Und die beiden erfüllen, dass sie beide zu denselben Wärmequellen gehören, also minus Laplace U1 soll dasselbe sein wie minus Laplace U2, soll genau das gleiche F sein, dann ist es so, das heißt, dass U1 und U2 können sich trotzdem unterscheiden, also es gleicht viel Klimaanlagen und Heizung im Raum, aber es könnte ja sein, dass es draußen bei dem einen Mal kälter ist als bei dem anderen Mal, und das hat aber einen stetigen Einfluss darauf, genauer gesagt, dass U1 minus U2 der Unterschied in der Unendlich-Norm war immer bei stetigen Funktionen, war die Supremumsnorm bei uns für Funktionen. Also unendlich Norm von einer stetigen Funktion ist das Maximum über U1 minus U2 betragsmäßig über alle x in Omega quer. Also in der unendlich Norm, der Supremumsnorm, ist diese Geschichte hier gerade gleich dem Maximum U1 von x minus U2 von x auf dem Rand. Also das bedeutet, die Abweichung der Temperaturen, wenn es nur außen unterschiedlich kalt ist, die kann höchstens so weit voneinander abweichen, wie eben die Außentemperatur voneinander abgewichen hat. Oder anders formuliert, wenn Sie sich den Lösungsoperator betrachten, das F halten wir fest, dann hätten wir den Lösungsoperator von vorgegebenen Randwerten auf Lösung des Randwertproblems, minus Laplace u gleich f mit u auf dem Rand gleich die vorgegebenen Randwerten. auf der Definitionsmenge definiert von Randwerten, zu denen eine Lösung existiert. Das haben wir nicht genau charakterisiert, zu welchen Randwerten eine Lösung existiert. Aber mit diesem Andersrum-Trick, Sie nehmen sich irgendeine C2-Funktion U, dann können Sie sich überlegen, alle C2-Funktionen U geben Ihnen irgendwelche Randwerte, geben Ihnen irgendein F. Da gibt es also irgendwelche Kombinationen von F und Randwerten, die offensichtlich zusammenpassen, wo es Lösungen für gibt. Auf diesem Raum der möglichen Lösungen zu dem Lösungsrandwerte zu dem F können Sie den Lösungsoperator definieren und dann sagt Ihnen diese Aussage gerade, der Lösungsoperator ist ja offensichtlich linear und er hängt stetig ab von den Randwerten. Wenn Sie die Randwerte mit der Maximumsnorm ausstatten und die Funktionen, die rauskommen, ebenfalls mit der Maximumsnorm ausstatten, dann ist also der Lösungsoperator von Randwerten auf Lösung der Differentialgleichung ist ein Operator, der stetig ist von dem Raum C Omega in den Raum C2 Omega geschnitten, C Omega quer ausgestattet mit der C Omega quer Supremumsnorm. Ja, und auch das ist wieder eine Trivialität. Wir nehmen uns das Maximumsprinzip und wenden es an auf U1-U2. Also U1-U2 erfüllt dann gerade minus Laplace U1-U2 gleich 0. Das heißt also, Maximumsprinzip und Minimumsprinzip sagen uns, U1-U2 ist größer gleich 0, also wird das Maximum auf dem Rand angenommen, ist auch kleiner gleich 0, also wird auch das Minimum auf dem Rand angenommen. Also Maximum und Minimum von U1-U2 werden auf dem Rand angenommen. Ja, in der Unendlichnorm steckt drin der Betrag von U1-U2, das ist also je nach Vorzeichen entweder das Maximum von U1-U2 oder das Minimum von U1-U2. Beide werden aber auf dem Rand angenommen, sind also hiermit enthalten. Also das hier, Max- und Min-Prinzip. Geben uns die Behauptung. Ja, das heißt, diese einfache physikalische Tatsache, wenn wir es überall kälter machen, ist es am Rand am wärmsten, liefert uns bereits eine ganze Menge an Theorie für unsere elliptische partielle Differentialgleichung. Nämlich sie liefert uns ein Monotonieprinzip, dass wenn wir es überall wärmer machen, das auch entsprechend innen drin wärmer wird. Wenn wir die Heizung aufdrehen, wird der Raum wärmer. Wenn es draußen wärmer wird, wird der Raum wärmer. Es liefert uns Eindeutigkeit der Existenz, also Eindeutigkeit der Lösung. Es kann zumindest mal nicht mehrere Lösungen geben von unserem Problem. Und es liefert uns stetige Abhängigkeit, wenn wir die Wärmequellen festhalten in Abhängigkeit von dem Rand. Dann machen wir an der Stelle jetzt 10 Minuten Pause, machen wir donnerstags immer. Und dann überlegen wir uns noch die andere stetige Abhängigkeit, wenn ich an dem F ein bisschen wackeln würde. Und machen um 20 nach, 21 nach entsprechend bitte weiter. Ja, also wir haben gesehen, wir haben eine Menge sehr schöner Folgerungen aus unserem Maximumsprinzip. Was direkt daraus folgt, ist, dass wenn wir die Wärmequellen weiter aufdrehen, wenn es draußen wärmer wird, dass es dann insgesamt im Raum wärmer wird. Und wir haben damit auch gleich bekommen die Eindeutigkeit der Lösbarkeit, die Eindeutigkeit der Lösung, wenn sie denn existiert, von unserer Gleichung. Und wir haben eine stetige Abhängigkeit von den Randwerten bekommen. Wir würden in der Praxis natürlich noch viel mehr erwarten. Wir würden auch eine stetige Abhängigkeit erwarten von der Heizung bzw. von der Klimaanlageneinstellung. Also es mag manche Hotels geben, wo sie das Gefühl haben, es gibt überhaupt nur zwei Einstellungen für die Klimaanlage, nämlich entweder ganz furchtbar kalt oder ganz furchtbar heiß. Aber wir würden nicht annehmen, dass das ein wirkliches physikalisches Naturgesetz ist, sondern eher ein Problem von dem Hotel. Wenn Sie eine gute Kontrolle haben über die Klimaanlage, würden Sie annehmen, wenn Sie die Klimaanlage ein ganz bisschen weiter aufdrehen, dass es dann eben auch nur ein ganz bisschen kälter werden sollte in dem Raum. Und auch das gilt tatsächlich, egal was der Hotelbetreiber sagt. Also Teil E des Satzes, wir machen immer noch weiter mit Satz 2, 3. Wir haben noch zwei, also auch leichte, aber nicht ganz komplett triviale Folgerungen. Satz 2, 3 E sagt uns, es existiert ein C größer 0, eine Konstante, die nur von der Menge Omega abhängt, von Omega abhängiges C größer 0, sodass für alle Lösungen U in C2 Omega geschnitten C Omega quer. Ja, wenn unser U so eine Lösung wäre von Laplace U gleich irgendwas und U auf dem Rand gleich irgendwas, dann hängt das U stetig ab von diesen beiden Irgendwassen. Schreiben wir es gleich hin, ohne den beiden Irgendwas einen Namen zu geben. Das heißt nämlich die Unendlichnorm von U, also Maximum über U über die ganze Menge Omega quer, das hängt stetig ab von dem, was das U auf dem Rand macht. Also wie warm es im Raum ist, hängt stetig davon ab, wie warm die Außentemperatur ist, plus noch mit einer Stetigkeitskonstante dabei dem Maximum von dem, was wir vorgegeben haben für unser Laplace von U, also das Maximum über das, was wir vorgegeben haben an Klimaanlagen oder an Heizungseinstellungen, also die Menge der Wärme und Quellen und Senken, die wir vorgegeben haben. Und hier müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, das U ist zwar eine stetige Funktion, das heißt auf dem Kompaktum, die nimmt ihr Maximum an, aber diese zweite Ableitung muss das nicht unbedingt machen. Nehmen Sie sich zum Beispiel eine Stammfunktion vom Logarithmus, dann ist die Stammfunktion gerade noch stetig. Stammfunktion wäre zum Beispiel x mal ln x minus x. X mal ln x kürzt in die Singularität gerade weg, sodass Sie das Ding stetig fortsetzen können in die Null. Aber die zweite Ableitung wäre dann einmal abgeleitet der Logarithmus, nochmal abgeleitet 1 durch x. Das heißt, die zweite Ableitung, das wäre zwar eine C2-Funktion im Innern vom Intervall 0, 1 zum Beispiel, aber die zweite Ableitung hätte eine Singularität in der Null. Das heißt, dieses Ding hier kann in Omega durchaus eine Singularität auf dem Rand zum Omega hin haben. Das heißt, das Maximum hier muss gar nicht existieren, sondern da haben wir nur ein Supremum und es kann durchaus sein, dass das Ding einfach unbeschränkt ist. Wir nehmen die übliche Konvention, Supremum von einer unbeschränkten Funktion ist einfach gleich unendlich. Und auch dann gilt aber die Aussage ja offensichtlich, dann haben wir ein kleiner gleich unendlich und kleiner gleich unendlich ist immer erfüllt. Also mit dieser Konvention können wir das Ganze auch schreiben, falls Laplace U nicht beschränkt ist. Wenn Laplace U beschränkt ist, steht hier entsprechend diese Schranke drin. Ja, und das heißt, das ist eine lineare Abhängigkeit, also minus Laplace U gleich F, das hängt offensichtlich linear ab von F. Wenn Sie zwei Us addieren, kriegen Sie hinten das Doppel, also die beiden Fs, die dazugehörigen, addiert raus. Skalare Vielfache kriegen Sie skalare Vielfache von F raus, auf dem Rand genau das Gleiche. Das heißt, so eine Geschichte bedeutet immer stetige Abhängigkeit. Wenn Sie ein U1 minus U2 hätten, dann würde also U1 minus U2 kleiner gleich sein, dem Maximum U1 minus 2 auf dem Rand, plus C mal Supremum Laplace von U1 minus U2, also Abstand der Wärmequellen und Senken, die Sie hatten. Das heißt, wenn die Lösungen existieren, wenn Sie sich nur auf dem Raum von Randwerten und Fs bewegen, wo die Lösungen existieren, dann ist das eine lineare, das ist die Differentialgleichung zu lösen, eine lineare Abbildung, die stetig ist bezüglich der Randvorgabe und stetig bezüglich dem, was Sie als rechte Seite der Differentialgleichung vorgegeben haben. Das zeigen wir Ihnen gleich. Machen wir vorher noch eine weitere Geschichte. Wir können noch ein bisschen mehr zeigen. Also wir haben bisher immer nur dieses Problem minus Laplace U gleich F betrachtet. Also wir haben nur Wärmequellen hier drin. Wir könnten ja auch noch, also gerade wenn Sie an Diffusion denken, dann ist da vielleicht nicht jemand, der einfach nur die ganze Zeit Teilchen reinschüttet, sondern diese Teilchen werden auch auf irgendeinem Grund verbraucht, zum Beispiel durch eine chemische Reaktion, die gehen nach und nach weg oder die zerfallen radioaktiv. Dann hätten Sie so eine Gleichung, wo noch ein plus Cu mit drin wären. Und wenn das der Fall ist, also angenommen, wir hätten jetzt noch einen Koeffizienten c dabei, klein c dabei, also klein c und f wären stetige Funktionen auf Omega, das klein c wäre größer gleich 0, das f kleiner gleich 0 mit der üblichen Konvention, wenn ich das für Funktionen annehme, meine ich damit punktweise überall größer gleich 0, punktweise überall kleiner gleich 0. Und angenommen, ich habe eine Lösung u in c2 Omega geschnitten, c von Omega quer und die erfülle minus Laplace U plus Cu gleich F, kleiner gleich 0. Also ich habe zusätzlich zu der Diffusion oder zu der Wärmeleitung habe ich jetzt noch und den von außen angelegten Senken. Also da wird der Raum wird gekühlt durch Klimaanlagen. Und oder wenn wir bei Teilchen denken, dann nimmt ständig jemand eine konstante Menge an Teilchen raus. Und zusätzlich werden aber auch noch Teilchen absorbiert. Also auch hier wieder das Vorzeichen war ja gerade so gewählt, dass ein positives C heißen würde, da geht ein bestimmter Anteil an Teilchen pro Zeiteinheit geht verloren. Das heißt, wir hätten hier nicht nur diese Senken, das Teilchen weggehen, sondern wir hätten auch noch das Teilchen durch Absorption verloren gehen. Naja, und dann würden wir annehmen, dann wird das Maximumsprinzip wahrscheinlich immer noch erfüllt sein. Denn wir haben ja jetzt nicht nur konstante Menge an Wärmeenergie rausgenommen, sondern wir haben auch noch in jedem Teil immer die Hälfte der Wärmeenergie noch weggenommen. Das heißt, auch dann wird das Maximum von dieser Funktion immer noch am Rand sein. Also wir würden immer noch annehmen, dann gilt das Maximumsprinzip, und das könnte man ja zum Beispiel so schreiben, ich wische das gleich wieder drin rum, dass das Maximum von U von x, x in Omega quer, dass das kleiner gleich ist dem Maximum U von x, x in d Omega. Das wäre eine sehr kurze Möglichkeit, unser Maximumsprinzip zu schreiben. Das Maximum eins der Max, also das Maximum wird nicht nur im Innern angenommen, mindestens eins der Maxima muss auch auf dem Rand angenommen werden. Würden wir erwarten, wenn die Wärme eben auch absorbiert wird, wenn Teilchen auch absorbiert werden, werden insgesamt weniger Teilchen da. Allerdings gibt es eine Feinheit, auf die wir dabei achten müssen. Wenn wir an Wärme und an Teilchen gedacht haben, haben wir uns immer ein Positives, was Positives vorgestellt. Also eine positive Wärme, positive Teilchenanzahl. Wenn wir zurückgucken in die Modellierung, was würde passieren, und für das andere, für die andere Gleichung war es egal, ob wir die Wärme, ob wir die entsprechend in Celsius oder in Kelvin messen und können auch mit irgendwelchen negativen Temperaturen umgehen, ohne dass sich da was ändert. Wenn wir diese Absorption mit dabei haben, dann macht das einen Unterschied, ob wir in Celsius oder in Kelvin messen oder ob wir mit positiven oder mit negativen Teilchen rechnen. Denn wenn Sie zurückdenken an diese Modellierung, die wir hatten von den Diffusionsphänomenen, dann hatten wir gesagt, das Cu war was wir in die Bilanzgleichung mit reingebracht haben. Das heißt, die Änderung von U über die Zeit war das, was durch den Fluss passiert ist, plus Cu. Das heißt, minus Cu hatten wir gesagt. Das heißt, abhängig davon, wie viele Teilchen da sind, wenn irgendwie 100 Teilchen da sind, dann nehmen wir in jeder Sekunde 50 Teilchen weg. Wir nehmen zum Beispiel die Hälfte aller vorhandenen Teilchen weg. So hatten wir dieses Cu mit modelliert. Also irgendein bestimmter Wert von der Konstante würde gerade heißen, die Hälfte der Teilchen ist weg in einer Zeiteinheit, in einer Sekunde. Wenn wir das U jetzt in negativen Zahlen messen und sagen, da ist eine negative Menge dort, dann würde Cu wegnehmen bedeuten, dass Sie die Hälfte, angenommen, da sind minus 100 Teilchen, was auch immer das an der Stelle bedeutet, eine Temperatur von minus 100. Angenommen, Sie hätten da was von minus 100, dann würde in dieser Modellierung hier bedeuten, dass Cu wegzunehmen würde bedeuten, die Hälfte von minus 100 wegzunehmen. Das heißt, Sie würden das Ganze ändern um minus minus 50, wie viel da sind. Das heißt, dieses Cu würde in die negative Richtung wirken, wenn eine positive Anzahl Teilchen da ist, und in die positive Richtung, wenn eine negative Anzahl. Dieses Cu hat nicht den Effekt, dass es einfach nur nach unten zieht, wie das F. Das F nimmt einfach noch 50 Teilchen weg pro Zeiteinheit, macht immer minus 50 pro Sekunde. Und das Cu würde so wirken, dass es das Ganze zu Null hinzieht. Das heißt, wenn eine negative Anzahl Teilchen da ist, dann würde das Cu die Sache durchaus nach oben ziehen. Das bedeutet, das Maximum könnte durchaus im Innern liegen. Wenn das U negativ ist, dann wirkt das Cu als eine Wärmequelle und nicht als eine Wärmesenke. Das heißt, das, was wir hier haben, das gilt nur dann, wenn das U größer gleich 0 ist. Und wenn das U kleiner gleich 0 ist, kann das auch verletzt sein. Und das können wir elegant zusammenschreiben, indem wir sagen, das Maximum von U, das ist kleiner gleich dem Maximum von 0 und dem Maximum über dem Rand, und das heißt nichts anderes als entweder ist das U kleiner gleich 0, dann wissen wir nicht, was Sache ist und wo es das Maximum annimmt, oder aber wenn das U nicht überall kleiner gleich 0 ist, dann nimmt es sein Maximum tatsächlich auf dem Rand an. Ja, beweisen wir das beides noch? Das sind auch beides relativ leichte Folgerungen, aber doch nicht so trivial, dass ich die vor der Pause noch geschafft hätte. Gucken wir uns das erste an. Wir hatten gesagt, Supremum bedeutet, also nehmen wir die Konvention, dass es gleich unendlich ist. Wenn das unbeschränkt ist, könnte es sein, aber dann ist die Ungleichung auch erfüllt. Also Teil E für Supremum Laplace U gleich unendlich ist die Behauptung offensichtlich erfüllt. Das müssen wir also nicht weiter betrachten. Sei also Supremum Laplace U kleiner als unendlich. Das heißt, unser Laplace U ist beschränkt. Ja, was machen wir jetzt? Ich probiere das wieder mit so einem Lückentext zu motivieren, indem ich mir eine lange Lücke lasse. Und dann überlegen wir uns, wie wir das Ganze zeigen können. Was wir in der Hand haben, ist dieses Maximumsprinzip bzw. dieses Monotonie-Vergleichskriterium. Wir wissen, wenn wir das U haben und wir würden es schaffen, irgendein V zu konstruieren, nennen wir das V, ja, wir nennen es V, schaffen wir ein V zu konstruieren, was ein größeres Minus Laplace hat und größere Randdaten hat, dann wäre das V auch größer als das U. Also wenn wir eine obere Schranke für U angeben wollen, dann könnten wir das immer dadurch probieren, dass wir eine Funktion konstruieren, die zu mehr Wärmequellen gehört und die zu mehr Randwerten gehört. Und die aber so einfach ist, dass wir was über sie wissen, damit wir dann mit dieser Abschätzung, dass U kleiner gleich V ist, dass die uns weiterhilft. Und eine einfache Möglichkeit wäre zu überlegen, wir konstruieren uns ein V, wo das Laplace von V oder Minus Laplace von V einfach konstant ist. Das ist was für eine zweite Ableitung gleich Konstant. So Dinger kennen wir, nämlich zum Beispiel Norm von x zum Quadrat oder noch irgendwie verschoben. Da ist gerade Laplace davon gleich Konstant. Und wir wissen viel über die Funktion. Die hat uns davor beim Maximumsprinzip schon mal geholfen. Das könnten wir also auch hier probieren. Und wie muss diese Konstante dann sein, damit der Vergleich klappt? Nun, wir müssten uns ein V konstruieren, wo Laplace von V, wenn das größer gleich sein soll, Laplace von U dann und konstant sein soll, dann müssen wir dieses Supremum von Laplace von U nehmen für unser Laplace von V. Das heißt, wir nehmen uns eine Funktion, die einfach konstant Laplace von V gleich Laplace von U erfüllt. Also wir konstruieren uns eine Funktion, lassen wir da den Teil dafür frei, die erfüllen soll minus Laplace von V gleich Supremum Laplace von U. Dann wissen wir nämlich, minus Laplace von V ist größer gleich minus Laplace von U. Und wenn wir die auf dem Rand auch noch unter Kontrolle haben, ist dann das U kleiner gleich dem V. Und wenn wir das V was wissen, haben wir damit eine obere Schranke für das U konstruiert. Ja, dasselbe müssten wir andersrum machen. Wir müssten auch noch was konstruieren mit Infimum minus Laplace von U, damit wir auch entsprechend größer gleich sind, minus Laplace von U in allen Punkten und die Abschätzung auch nach unten haben, wenn wir das U dann betragsmäßig abschätzen wollen. Und das können wir gleich im einen machen. Wir machen das so, dass das Ding gleich Supremum vom Betrag ist und dann wissen wir, minus Laplace von U ist überall größer gleich, minus Laplace von V und entsprechend ist betragsmäßig überall kleiner gleich dem minus Laplace von V, so rum passt es. Ja, damit das Ganze klappt, das ist nicht schwer, so eine Funktion zu konstruieren. Alles, was wir dafür machen, ist, wir definieren uns unser V von x als eine Funktion, bei der wir wissen, was Laplace davon macht. Nehmen wir uns dasselbe W, was wir vorhin mal hatten, also sowas wie Norm von x zum Quadrat. Also wir wählen uns w von x gleich Norm von x zum Quadrat. Dann wissen wir, was Laplace von w ist. Laplace von w ist dann einfach gleich 2n. Und dann haben wir also v von x wäre w von x. Nehmen wir es noch durch n und hier durch 2, damit es mit dem Skript übereinstimmt. Sie könnten natürlich auch oben schon durch 2n nehmen, da gibt es keinen wirklichen Grund für, dass ich das so aufteile. Dann hätten Sie hier eine Funktion, die hätte Laplace von v wäre jetzt einfach gleich 1. Und wenn ich gerne möchte, dass Laplace von v gleich diesem Ausdruck hier ist, dann nehme ich diese 1 eben nochmal diesen festen Wert hier. Also mal dem Supremum über alle. Und dann sollte ich aufpassen, wenn ich hier das x mit dazu schreibe, darf ich hier die Variable, die läuft, nicht x nennen, dann nennen wir die hier xi. Also minus 1/2 w von x mal dem Supremum alle xi in Omega Betrag Laplace u von xi. Auf die Art und Weise, jetzt hätten wir eine Funktion, die erfüllt, minus Laplace v ist gleich entsprechend dieses Supremum hier. Ja, das ist doch schon prima, weil wenn wir das hätten, wissen wir jetzt, unser minus Laplace v ist also kleiner gleich minus Laplace u überall in jedem Punkt. Dann ist es ja gleich gerade dem Supremum, also es nennt es größer gleich dem minus Laplace u in jedem Punkt. Und das bedeutet, v wäre größer gleich u und dann hätten wir also für das u eine Schranke v gefunden und das bedeutet, unser u ist kleiner gleich diesem Ausdruck hier und der Ausdruck kann nicht beliebig groß werden, weil das x kommt ja aus einer beschränkten Menge. Das heißt, da haben wir wahrscheinlich was unter Kontrolle. Damit das klappt, müsste aber noch mehr gelten, damit ich das u mit dem v vergleichen kann, muss nicht nur minus Laplace v größer oder kleiner gleich minus Laplace u sein, sondern es muss auch auf dem Rand muss es größer oder kleiner gleich dem anderen sein. Also was ich gerne zusätzlich hätte, wäre, dass v auf dem Rand größer gleich u auf dem Rand ist, oder noch lieber, ich hätte gerne, dass wir größer gleich Betrag u auf dem Rand sind. Dann habe ich nämlich das u auch auf dem Rand, ist größer gleich v und kleiner gleich, ist kleiner gleich v und größer gleich minus v und dann kann ich entsprechend damit v und minus v beides schön abschätzen. Das heißt, was muss ich machen, damit ich das noch kriege? Naja, da hängt es jetzt davon ab, was macht denn mein v? Ich habe hier dieses v hier und dieses v, das macht irgendwas auf dem Rand und das ist wahrscheinlich noch nicht groß genug. Damit das groß genug wird, müsste ich wahrscheinlich noch was dazu addieren Und das macht aber nichts, das dazu zu addieren, weil später geht es mir bisher eh nur um das Laplace. Also wenn ich einfach genug Konstanten dazu addiere, dann ist das V auch auf dem Rand groß genug. Was addiere ich also dazu? Ich addiere das dazu, was ich gern hätte, nämlich es soll größer sein gleich U auf dem Rand von Omega, Betrag davon. Das heißt, ich addiere dazu das Maximum über alle x in d Omega, xi in d Omega, damit, weil ich das x schon weg habe, das Maximum über alle xi in d Omega von U von xi. Jetzt habe ich etwas, das erfüllt immer noch dieselbe Sache mit dem Laplace. Und das ist jetzt größer gleich dem Maximum von U von Xi. Mit, genau, rechnen wir das Ganze nochmal nach, ob das auch alles stimmt. Wir hätten also jetzt, dass dieses Ding hier, das ist auch sicherlich eine positive Funktion, das wäre dann also größer gleich dem hier. Und jetzt habe ich nicht aufgepasst, wenn ich nämlich Laplace hiervon ausrechne, dann habe ich schon recht, dass das Laplace davon dieser Supremum ist. Aber ich brauche ja das Minus Laplace davon, das Supremum ist. Das heißt, eigentlich brauche ich das Minus Laplace davon, dieser Ausdruck ist. Das heißt, ich muss hier oben als W minus diese Funktion nehmen, damit dieses Gleichheitszeichen hier stimmt. Und wenn ich hier aber ein Minus nehme, dann ist mein W nicht mehr positiv. Das heißt, hier kann durchaus was abgezogen werden. Das heißt, es klappt der Schritt nicht mehr, dass mein V jetzt einfach automatisch größer gleich dem Ausdruck ist, weil mein W jetzt nicht mehr positiv ist. Und jetzt gäbe es zwei Möglichkeiten. Entweder ich muss hier vorne mehr drauf addieren oder aber wir können es auch andersrum machen. Wir können bei dem W hier, beim W ging es uns ja nur darum, was das Laplace von W macht. Also wir addieren hier einfach noch so viel drauf, dass das W einfach überall positiv ist und sich das Laplace nicht ändert. Das heißt, wir addieren bei dem W noch was drauf, sodass W immer positiv ist. Und was könnten wir da drauf addieren? Nun, das, was hier hinten rauskommt, ist schlimmstenfalls, also mein Omega ist ja beschränkt. Das heißt, Norm von x kann nicht beliebig groß werden im Omega. Geben wir der Sache einen Namen und sagen, langsam füllen sich dann auch hier die Lücken, wir wählen uns eine Konstante r so groß, dass unser Omega in einer Kugel mit Radius r um 0 enthalten ist. Also br von 0 ist die Menge aller x mit Norm x² kleiner als r. Dann wissen wir an der Stelle hier, unser w von x, was wir haben, das kann nicht mehr werden als, also was wir hier haben, ist schlimmstenfalls minus Norm r² geteilt durch n und n ist mindestens mal 1, also das wird weniger als r² sein. Das heißt, unser w von x, wenn ich dann r² drauf addiere, dann ist bei dem w von x steht hier schlimmstenfalls w von x ist r² minus r² ist größer gleich 0. Das heißt, auf die Art und Weise habe ich mir eine Funktion konstruiert, die ist immer größer gleich 0 und erfüllt aber immer noch das Minus Laplace, das ein halb ist. Und das ist genau das, was ich dann 2 ist. Minus Laplace w ist gleich 2 und das ist genau das, was ich an der Stelle hier brauche, damit diese Dinger hier gelten. Also hieraus folgt, dass Minus Laplace von w von x gleich 2 ist und w von x ist größer gleich 0 für alle x in Omega quer. Mit diesem W definiere ich mir dann dieses V hier und jetzt können wir es nochmal durchgehen. Jetzt gelten tatsächlich diese beiden Geschichten hier für das V, denn jetzt haben wir tatsächlich das Minus Laplace von V, fällt das vorderes Konstantfeld weg, gibt also 2 hiervon mal ein halb kürzlich weg, gibt einfach dieses Supremum hier, das heißt diese Geschichte hier stimmt. Und diese Geschichte hier stimmt ebenfalls, weil das w größer gleich 0 ist. Also mit ein bisschen Gebastel haben wir es geschafft, uns eine Funktion zu basteln, die zu stärkeren Wärmequellen gehört, betragsmäßig stärkeren Wärmequellen gehört als bei dem U und die am Rand stärker ist als der Betrag von U. Ja, und daraus folgt jetzt aber erstmal, dass minus Laplace v kleiner gleich ist. Also minus Laplace V ist jetzt größer gleich dem Supremum hiervon und da ist durch den Betrag ist es eben auch größer gleich minus Laplace von U. Also minus Laplace V ist jetzt größer gleich minus Laplace von U durch diese Geschichte hier und wir haben V ist größer gleich U, denn wir sind sogar größer gleich dem Betrag von U. Das heißt, wenn wir hier den Betrag ist größer gleich Minus von Laplace u und hier Betrag ist größer gleich einfach u, gibt uns diese beiden Geschichten. Das heißt, hieraus folgt, unser v von x ist größer gleich u von x für alle x in Omega quer. Und dasselbe gilt aber auch andersrum. Wir wissen nämlich auch, dass Minus Laplace u ist größer gleich, dann machen wir es anders, größer gleich dem, schreiben wir es erstmal aus, jetzt komme ich da mit dem Vorzeichen durcheinander. Ich hätte den Betrag auch andersrum übersetzen können, also hieraus folgt außerdem, dass Minus Laplace v größer gleich ist Laplace von u, indem ich das Betrag sage, das Betrag ist größer gleich minus das Ding und Betrag ist größer gleich plus das Ding. Und hier der Betrag andersrum genommen, v ist größer gleich minus u. Und das kann ich natürlich auch so übersetzen, dass ich weiß, dass minus Laplace u größer gleich ist minus Laplace von minus v, wäre diese Geschichte hier mal minus 1 multipliziert. Und diese Geschichte hier mal minus 1 multipliziert wäre u kleiner, größer gleich minus v. Das heißt also, das minus v ist eine untere Schranke für das u. Also v von x minus v ist kleiner gleich u von x für alle x in Omega quer. Und was wir damit insgesamt haben, ist also, dass das u ist kleiner gleich v und größer gleich dem minus v. Und das bedeutet, Betrag von u ist kleiner gleich v. Also hieraus folgt, Betrag von u von x ist kleiner gleich Betrag von v von x. Und alles, was wir jetzt noch machen müssen, ist dieses v, das haben wir explizit konstruiert, uns anzugucken, was ist denn Betrag von v von x höchstens. Und Betrag v von x kann ja jetzt höchstens sein, dieser Ausdruck hier plus das Maximum von diesem Ausdruck hier. Also das ist kleiner gleich dem Maximum über u über alle xis auf dem Rand plus das, was dieser Ausdruck hier höchstens sein kann. Und dieser Ausdruck hier kann höchstens das sein, wenn ich hier nichts abziehe, der kann also höchstens r Quadrat sein. Also höchstens r Quadrat halbe mal dem Supremum Betrag Laplace u von xi, xi in Omega. Und das war genau unsere Behauptung, unser u von x, was wir haben, für alle x in Omega, ist das Maximum über alle u von x ist kleiner gleich dem, was auf dem Rand passiert, plus dem, was hier im Inneren an Wärmequellen und Senken passiert. Und die Konstante, die hier noch davor steht, die hängt davon ab, wie groß das Gebiet ist. Also wenn Sie ein sehr, sehr großes Gebiet haben, dann kann diese Konstante hier durchaus sehr, sehr groß werden. Ja, machen wir den letzten Teil. Noch 10 Minuten, das schaffen wir noch. Machen wir das letzte Stück noch, Teil F. Wie beweisen wir das? Auch das ist erstmal sehr, ja, sehr intuitiv zu beweisen. An der Stelle, wo diese Vorzeichenprobleme nicht auftreten. Also das Ganze war ja sehr intuitiv. Wenn wir uns das u als größer gleich 0 vorstellen, dann heißt cu, hier wird irgendwas absorbiert. Positives c heißt, hier wird was absorbiert. Das heißt, hier wird einfach zusätzlich was vernichtet. Oder formal, wenn Sie eine Lösung davon haben und das c ist größer als 0 und das u ist größer als 0, bringen Sie es einfach auf die andere Seite. Dann hätten Sie minus Laplace u gleich f minus cu. Das ist kleiner gleich, das ist noch kleiner, noch mehr kleiner gleich 0, als das f schon kleiner gleich 0 ist. Das heißt, nach dem Maximumsprinzip muss das Maximum auf dem Rand liegen. Also überall da, wo das u kleiner gleich 0 ist, überall da, wo das u größer gleich 0 ist, folgt die Behauptung einfach mit dem ganz normalen Maximumsprinzip. Machen wir das vielleicht zuerst. Also geben wir der Sache einen Namen, sei u die Menge aller Punkte x in Omega, wo u von x echt größer ist als 0. An all den Stellen, ich mache das mit dem echt größer statt größer gleich, das wird mir später helfen, wenn ich das Ding untersuche, dass es eine offene Menge ist. An all den Stellen in u kann ich dieses cu, ist dieses cu hier einfach was Positives, was nicht Negatives, bringe ich auf die andere Seite. Also in u wird einfach minus Laplace u gleich irgendwas kleiner gleich 0 erfüllt. Das heißt, Maximum muss am Rand angenommen werden. Also in u ist alles gut. Wir wissen, in O gilt minus Laplace u von x ist f von x minus c von x u von x ist kleiner gleich 0. Für alle x in O, denn da ist das u von x größer als 0, das c war auch größer gleich 0, das f war kleiner gleich 0. Das heißt also, ich kann das hier einfach für das u als neue rechte Seite mir vorstellen, und nach dem Maximumsprinzip wissen wir also, Maximumsprinzip sagt uns, es existiert ein Punkt x Dach im Rand von O, sodass das Maximum über u von x, x in Omega quer, gleich ist dem Maximum, wenn ich nur über den Rand geguckt hätte, x in d Omega, u von x, vorsichtig, erstmal wissen wir es ja, ist nur über O. Also ich weiß jetzt das Maximum, Maximumsprinzip angewendet in dieser Menge O, dann ist das das Maximum über alle x in O quer, dass das kleiner gleich u von x Dach ist, diesen Punkt auf dem Rand. Also erstmal weiß ich das nur mit dem Maximumsprinzip in der Menge, wo dieses Argument funktioniert. Und ich weiß das noch mehr. Ich weiß das natürlich nur dann, wenn ich nicht über die leere Menge rede. Ich weiß das nur dann, falls O nicht die leere Menge ist. Ja, ich wollte aber nichts wissen über das Maximum von U in der Menge, O quer. Ich wollte gerne was wissen über das Maximum von U in der Menge Omega. Aber das ist sehr einfach, weil außerhalb von O ist das U von X ja kleiner als 0. Das heißt, das X in Omega, in dem Rest von Omega ist das U kleiner gleich 0 und damit kleiner als das X in O ist. Das heißt, das Maximum der U von X bei X in O quer, das ist auf jeden Fall größer gleich dem Maximum über u von x über alle x in Omega quer. Das heißt, so viel weiß ich schon mal, wenn diese Menge hier nicht leer ist, dann gilt die Aussage, dass das Maximum angenommen wird am Rand von dieser Menge O. Da wäre noch die Frage, ob der Rand von dieser Menge O hier, ob das auch der Rand von Omega ist oder nicht. Das müssten wir uns noch untersuchen. Außerdem müssten wir noch untersuchen, dass was passiert, wenn die Menge leer ist. Machen wir das noch schnell. Falls O die leere Menge ist, aber das ist einfach, weil dann ist das Maximum von U von X ja einfach kleiner gleich 0 über alle X in Omega quer, weil die Menge war ja, also es gab keinen Punkt, wo es größer ist als 0, also es ist überall kleiner gleich 0, und daraus folgt die Behauptung, das ist in Ordnung, das passt ja zu unserer Behauptung, das Maximum von U könnte ja durchaus kleiner gleich 0 sein, überall. Das heißt, was wir noch zeigen müssten, wäre, dass unser X-Dach, was wir hier konstruiert haben, entweder müsste das in D von Omega liegen, dann sind wir hier fertig. Wir haben ja schon eins im Rand von O gefunden. Wir möchten gerne, dass das Maximum kleiner gleich diesem hier ist. Oder aber, dass an der Stelle x Dach u von x Dach gleich 0 gilt. Auch dann wären wir fertig. Dann wäre das vielleicht nicht am Rand, aber dann hätten wir, dass das Maximum kleiner gleich 0 ist. Und unsere Behauptung war ja, wir sind kleiner gleich 0 oder dem Maximum über dem Rand. Wir sind kleiner gleich dem Maximum über diese beiden Werte. Also das müssten wir noch zeigen. Und dafür gucken wir uns an, was macht das? Was wissen wir über das O? Wir wissen über das O. O ist entstanden als Urbild von der stetigen Funktion unter offener Menge 0 bis unendlich. Das heißt, O ist Urbild stetiger Abbildung. Urbild offener Menge unter stetiger Abbildung, und das bedeutet, unser O ist eine offene Menge, erstmal nur in Omega selber. Wenn das Omega Randpunkte hätte, könnte das durchaus sein, dass diese Randpunkte noch dazugehören. Also erstmal wären wir nur offen in der sogenannten relativen Topologie in Omega, aber da Omega offen ist, ist die dasselbe wie die normale Topologie, das heißt, O ist ganz normal eine offene Menge. Können Sie auch direkt nachrechnen. Wenn Sie einen Punkt haben, x und Omega, dann gibt es eine kleine, mit u von x größer als 0, dann haben Sie eine kleine Umgebung von x, mit der Sie wackeln können, sodass das u von x immer noch größer als 0 bleibt. Das heißt, mit dem Argument ist das u ebenfalls einfach, weil das u stetig ist. Kleines Gewackel an x ist erlaubt, dann sind Sie immer noch größer als 0. Ist u einfach eine offene Menge in unserer Menge r hoch m. Ja, jetzt wäre die Frage, also das wissen wir, unser u ist eine offene Menge. Jetzt wäre die Frage, wie sieht der Rand von u aus? Nun, wir wissen, ist x in DO. Dann folgt daraus erstmal, weil O offen ist, dass die Randpunkte nicht dazugehören. Das heißt, x liegt nicht in O drin. Und was heißt, x liegt nicht in O drin? Das bedeutet, wenn x nicht in O drin liegt, dann heißt das, entweder war das x nicht in Omega. Denn in O liegen nur Dinge aus Omega. Oder wenn x in Omega liegt, kann das Ding nicht erfüllt sein. Oder u von x kleiner gleich 0. An der Stelle hier, wenn wir da scharf hingucken, würde uns natürlich auch kleiner gleich 0 genügen. Denn auch dann wären wir kleiner gleich dem 0 in dem Maximum von der Behauptung. Also das ist prima, wenn wir einen Punkt haben am Rand. Also wenn dieser Punkt hier, den wir hier haben, das x-Dach, das für das x-Dach gilt, entweder das Ding ist nicht in Omega oder aber u von x-Dach ist kleiner gleich 0. Also für u von x-Dach kleiner gleich 0 sind wir fertig. Mit diesem x-Dach sei also x-Dach, das Ding, was hier rauskam, das liege nicht in Omega. Naja, aber jetzt haben wir einen Punkt, der liegt irgendwie beliebig nah dran an einer Menge. Die Teilmenge ist von Omega und liegt aber nicht in Omega. Das heißt, dieses Ding muss im Rand von Omega liegen. Und das sehen wir zum Beispiel dadurch, dass wegen O liegt in Omega, dann muss der Rand von O, der ist ja eine Teilmenge vom Abschluss von O. Der Abschluss von O kann nicht mehr sein als der Abschluss von Omega. Und Omega-Abschluss ist Omega vereinigt d Omega. Das heißt also, unser Punkt, den wir hier haben in DO, da das x-Dach im Rand von O liegt, müssen wir entsprechend entweder in Omega liegen oder in d Omega, oder am Rand von Omega liegen. Wenn wir nicht in Omega liegen, müssen wir in d Omega liegen. Also x ist in DO und x-Dach ist in DO, aber x-Dach ist nicht in Omega. Daraus folgt, x-Dach ist im Rand von Omega. Und das heißt also, unser Maximum, was hier angenommen wird, dadurch, dass wir das Maximumsprinzip auf die Menge einschränken, wo wir das CU unter Kontrolle haben vom Vorzeichen her, muss es ein Maximum auf dem Rand geben von der Menge, wo das Argument gilt. Und entweder muss dieses Maximum kleiner gleich 0 sein, dann gilt die Behauptung. Es kann sein, dass da irgendwas ist, was einfach sehr negativ war und davon weg zu 0 getrieben wurde. Oder aber das Maximum liegt auf dem richtigen Rand der Menge. Und in beiden Fällen gilt unsere Behauptung. Also auf die Art und Weise haben wir das Maximumsprinzip auch für den Fall, dass es eine Absorption gibt, die dafür sorgt, dass positive Werte und negative Werte jeweils zu 0 hingedrückt werden. Haben wir nur positive Werte, heißt das immer noch, das Maximum liegt auf dem Rand. Haben wir nur negative Werte, heißt das, die negativen Werte können dadurch, dass sie zu 0 hingedrückt werden, selber ein inneres Maximum bilden. Dann ist dieses Maximum aber immer noch kleiner gleich 0. Das heißt, Maxima-Prinzipien können wir auch für kompliziertere Gleichungen herleiten. Ja, und in der nächsten Woche werden wir dann sehen, wie wir die Gleichung im Computer diskretisieren und wie wir sicherstellen können, dass diese Diskretisierung dann auch am Ende gegen das Richtige konvergiert. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.